NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juli 2013. Das irische Parlament beschließt das Abtreibungsgesetz.
Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, frage ich mich, wie ich überhaupt überlebt habe. Natürlich hatte ich eine unglückliche Kindheit. Eine glückliche lohnt sich ja kaum. Schlimmer als die normale unglückliche Kindheit ist die unglückliche irische Kindheit. Und noch schlimmer ist die unglückliche irische katholische Kindheit.
Frank McCourt erzählt im Weltbestseller »Die Asche meiner Mutter« von seiner Kindheit im Irland der 1930er Jahre. Zwischen Flöhen und Läusen, kirchlicher Fürsorge und Sozialhilfe, bierseligen Träumereien des Vaters und der täglichen Sorge der Mutter um das nächste Stück Brot verbringt er die ersten beiden regennassen, hungrigen und sehr katholischen Jahrzehnte seines Lebens. Als McCourt in die Schule kommt, stimmen die Iren gerade per Volksentscheid für eine demokratische Verfassung der Republik Irland. Und die grüne Insel ist katholischer denn je.
Der Lehrer, Mr. Benson, ist sehr alt. Er brüllt und spuckt uns jeden Tag an. Er sagt uns, so wahr Gott die kleinen Äpfel erschuf, so wahr wird er Katholiken aus uns machen. Er wird die Faulenzerei aus uns raus und die göttliche Gnade in uns reinprügeln.
Dieser feste Griff der Kirche lockert sich erst ab Mitte der 90er Jahre. Die klerikale Machtfülle hat historische Gründe, erklärt der Schweizer Journalist Martin Aliot, der seit über 30 Jahren in Dublin lebt und arbeitet.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten und dem anschließenden Bürgerkrieg unter den Iren, also grob 1923, ist die Kirche letztlich die einzige intakte moralische Autorität, die nach dem Ende der britischen Herrschaft noch übrig bleibt. Und sie nutzt diese Rolle in meinen Augen schamlos aus, um ihren Stempel auf diese Gesellschaft zu drücken.
Fast alle Iren sind damals katholisch. Der alte Feind auf der anderen Seite der irischen See war schließlich protestantisch. Über 300 Jahre war die Insel zwangsreformiert. Katholiken verloren ihre Landrechte und wurden zu Bürgern zweiter Klasse. Das schweißte den Klerus und das Volk zusammen. Das politische und moralische Vakuum der 1930er Jahre ist dann die Chance für eine alleinselig machende römisch-katholische Kirche. Sie bestimmt Moral, Gesundheit und Bildung. Kaum ein Krankenhaus ohne Nonnen, kaum eine Schule ohne Priester.
Diese Verfassung, das wissen wir mittlerweile, wurde in engster Absprache zwischen Eamon de Valera persönlich und einer Schlüsselfigur der damaligen Zeit, John Charles McQuaid, dem katholischen Erzbischof von Dublin, ausgearbeitet.
Fast ein halbes Jahrhundert hat der konservative Politiker de Valera die irische Politik maßgeblich bestimmt und sich dabei eng mit dem Erzbischof von Dublin abgesprochen.
Quaid redigierte letztlich die Verfassungsentwürfe de Valeras, bevor de Valera den vereinbarten Entwurf in den Vatikan sandte, um das Plazett des Papstes zu erhalten. Und erst dann unterbreitete er diesen bereinigten Verfassungsentwurf seinem eigenen Parlament. Das spricht wohl Bände.
Und schrieb unendlich viele traurige Lebensgeschichten, ähnlich der von Frank McCourt.
Am deutlichsten und am brutalsten manifestiert sich diese Repression an jungen Frauen, die schwanger werden außerhalb der Ehe. Die werden in sogenannte Mother and Baby Homes unfreiwillig verfrachtet, wo ihre Neugeborenen kurz noch in Begleitung der Mutter betreut werden, aber sehr schlecht. Daher ist die Sterblichkeitsrate sehr hoch. Manche werden nach Amerika verkauft von diesen Kindern. Und die Mütter werden dann gegen ihren Willen getrennt von ihren Kindern und enden oft in sogenannten Magdalen Laundries. Das sind Wäschereien, die an Frauenklöster meistens angeschlossen sind, und diese Frauen verlieren ihre Identität, sie verlieren ihre Rechte, sie verlieren alles und verbringen manchmal Jahrzehnte eingekerkert in diesen Wäschereien.
Die erste Magdalene Laundry öffnet 1765 in der Lower Leeson Street in Dublin. Die letzte schloss 1996. Da ist Irland wirtschaftlich in der Gegenwart angekommen. Die Häuser sind gestrichen, das Land ist jung, Mitglied der EU, aufstrebend und modern. Aber immer noch ist der moralische Anstrich katholisch. Die Kirche diktiert weiter hinein bis in die Schlafzimmer. Die Verhütungspille war bis 1979 verboten und selbst danach nur mit Trauschein zu erhalten.
Und die Kirche hat dann in den 1980er Jahren noch wirklich Ecclesia Triumphans gespielt. Da war zum einen der ursprüngliche Abtreibungsparagraf von 1983 und dann 1986 ein Referendum, in dem 2/3 der Stimmberechtigten die zivile Ehescheidung nach wie vor ablehnten. Das muss man sich mal vorstellen. 2/3, 1986.
Not the church, not the state, women will decide their fate. Not the church, not the state, women will decide their fate.
Nicht die Kirche, nicht der Staat, wir bestimmen selbst über uns, skandieren 2012 tausende Frauen vor dem Parlament in Dublin. Sie reagieren damit auf den Tod der Inderin Savita Halappanava. Die junge Frau starb 2 Tage zuvor an einer Fehlgeburt, weil die Ärzte ihr aus Angst vor den scharfen Abtreibungsgesetzen nicht geholfen hatten.
Das Schicksal von Savita Halappanava ist ein Wendepunkt.
Wir sind ein katholisches Krankenhaus, sagten die Ärzte dem Ehemann. Da lag die 31-jährige Zahnärztin schon im Koma. Doch das Herz des Babys schlug und so griffen sie nicht ein.
Für uns Frauen ist es wichtig, dass wir in unserem eigenen Land nicht wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Mein Körper ist meine eigene Sache und niemand, auch nicht das Parlament, soll mir vorschreiben, was ich tun oder lassen soll.
Es ist wichtig, dass wir die religiösen Fragen und die medizinischen Entscheidungen voneinander trennen. Die Kirche hat immer noch zu viel Einfluss auf Irlands Krankenhäuser.
Irland hat neben Malta und Polen das strikteste Abtreibungsverbot in ganz Europa. Anfang der 80er Jahre wurde es sogar mit einer Verschärfung in die Verfassung aufgenommen.
Way back in 1983 wurde die irische Verfassung dahingehend geändert, dass das ungeborene Leben genauso schützenswert ist wie das der Frau. Das hat zu einer ganzen Reihe tragischer Fälle geführt.
Led to a whole series of tragic cases.
Niall Bean kämpft seit Jahren dafür, dass die irischen Abtreibungsgesetze geändert werden. Seine Organisation ist im Namen mehrerer Frauen erfolgreich bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Der entschied 2010, dass Irland seine grausame Abtreibungsgesetzgebung ändern müsse. Ungewollt Schwangere, Vergewaltigungsopfer, Frauen mit psychischen Problemen, Krebskranke. Ihnen allen wird in Irland die Abtreibung strikt verwehrt. Tausende fahren deshalb jedes Jahr nach Großbritannien. Und mindestens 2000 Frauen bestellen inzwischen nach Schätzungen die Abtreibungspille im Internet. Seit 2010 hat sich ihre Zahl mindestens verdreifacht.
Diese Frauen machen sich ja bis heute strafbar. Sie können bis zu 14 Jahre lang ins Gefängnis geschickt werden, dafür, dass sie eine Abtreibungspille im Internet bestellt haben. Und das führte dann eben dazu, dass bei Komplikationen diese Frauen ohne ärztliche Hilfe blieben.
Bisher wurde Abtreibung niemals diskutiert. Ich kannte keinen, dem es ähnlich ging. Es war das größte Geheimnis Irlands.
So endet manche Shoppingtour nach Liverpool in einer Klinik. Wie bei Arlette Lyons, eine Galionsfigur der Abtreibungsbefürworter. Sie war 2012 mit ihrem 3. Kind schwanger, freute sich auf das Mädchen. Doch ein Ultraschall ergab, dass das Kind nicht lebensfähig sein würde. Arlette hatte 2 Möglichkeiten: das Kind austragen, bis es tot geboren wird, oder abtreiben. Sie reiste nach Liverpool.
Going through the worst time of your life.
Man durchlebt die schlimmste Krise seines Lebens. Und dann erzählen sie einem, man soll abhauen, wie ein Krimineller. Das macht alles so viel schlimmer. Der Kummer wird noch schlimmer. Jeden Tag treiben 12 Frauen ab. Jeden Tag gibt es irische Abtreibungen, nur dass sie in Großbritannien stattfinden. Aber es bleiben doch Irinnen.
Die irischen Bürger haben jahrzehntelang diese individuellen Leidensgeschichten nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil eine schwangere Frau, die ihr Kind nicht will, letztlich geächtet wurde.
Der Tod der jungen indischen Ärztin bricht das Schweigen.
Und auf einmal ist das Thema in der Öffentlichkeit. Und die Leute kriechen aus ihren Verstecken. Es passiert nämlich andauernd.
Am 11. Juli 2013, heute vor 5 Jahren, erreichen die demonstrierenden Frauen zumindest ein kleines Votum der Politik. Das Parlament verabschiedet ein Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch gestattet, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.
Das in Gesetzesform zu gießen, hat die damals regierende und heute regierende Fine Gael-Partei einige Abgeordnete gekostet, die nicht bereit waren, das mitzutragen.
Fast wäre die Regierung daran zerbrochen. Gegner sprachen von moralischem Verfall und einem drohenden Dammbruch. Dabei hat die Reform eigentlich nur bestätigt, was der Supreme Court 1992 in dem Fall eines vergewaltigten 14-jährigen Mädchens bereits beschlossen hatte.
Dieses Urteil bleibt letztlich bis heute in Kraft. Also die Selbstmordgefährdung kann eine Abtreibung rechtfertigen. Und das Gesetz von 2013 war in erster Linie ein Verfahren, also wie viele medizinische Experten und Psychiater müssen konsultiert werden, damit das auch rechtens ist.
Das zeige die etablierte Doppelmoral, meint der Schweizer Journalist. Die Politik zaudert, Kirche und Lebensschützer sprechen weiter von Mord und Sünde. Die St. Mary's Cathedral im Herzen Dublins hält immer noch jeden Tag 5 Messen ab. Doch die Besucher werden weniger. Seit Anfang der 90er Jahre bröckelt die anständige Fassade der katholischen Kirche Irlands. Sie wird geschüttelt von dramatischen Enthüllungen über Missbrauch, systematischer, menschenverachtender Misshandlungen und Ausbeutung von jungen Müttern und ihren Kindern durch Nonnen, Priester und Bischöfe bis in die 90er Jahre hinein, teilweise gedeckt von Polizei und Politik.
2 große Berichte zu Beginn des neuen Jahrtausends decken das auf. Das sind katholische Institutionen, wo alles, was anders ist oder alles, was besonders arm ist, letztlich eingekerkert wird, um die Konformität der Gesellschaft, dieses Komplotts zwischen Kirche und Staat aufrecht zu erhalten.
Der Ansehensverlust der irisch-katholischen Kirche ist enorm. In moralischen Fragen, so eine aktuelle Studie, hören die meisten Iren heute lieber auf ihr eigenes Gewissen. So wundert es nicht, dass die Bischöfe sich in der heftigen Abtreibungsdebatte der letzten Monate kaum zu Wort gemeldet haben. Ministerpräsident Leo Varadkar hatte die Bürger aufgefordert, in einem Referendum über die Abtreibungsfrage zu entscheiden.
Votes in favor of the proposal 1,429,981.
Eine deutliche Mehrheit stimmte Ende Mai dafür, den Zusatzartikel aus der Verfassung zu streichen, der das Lebensrecht von Mutter und Kind gleichstellt. Auf dieser Grundlage wird die Republik Ende des Jahres ein Gesetz bekommen, das den Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche straffrei stellt. Die stille Revolution der Frauen, sagt Gesundheitsminister Simon Harris, am Tag der Ergebnisverkündung, setzt dem großen Leid endlich ein Ende.
Als Gesundheitsminister habe ich so viele Frauen in Notsituationen gesehen. Und alles, was ich tun konnte, war zu sagen, tut mir leid. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist den Zug nehmen oder ein Boot. Jetzt kann ich sagen, wir nehmen euch bei der Hand.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an den Beschluss des irischen Abtreibungsgesetzes am 11. Juli 2013. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.